Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
An den Weihnachtsfeiertagen kommt ein Kinderbuchklassiker ins Kino, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Darin erzählt Judith Kerr, die in diesem Mai im Alter von 96 Jahren in London gestorben ist, von der Flucht ihrer jüdischen Familie während der Nazizeit. Wie Oscar-Preisträgerin Caroline Link den Stoff fürs Kino übersetzt hat, hat sich Christian Bernd schon angesehen.
Wo weiß Hitler denn, dass Papa ihn nicht leiden kann?
Jeder weiß das. Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung.
Berlin im März 1933. Die Mutter hat der neunjährigen Anna und ihrem zwei Jahre älteren Bruder Max gerade eröffnet, dass ihr Vater in der Nacht das Land verlassen hat. Der entschiedene Nazi-Gegner wollte das Ergebnis der Reichstagswahlen zwei Tage später nicht erst abwarten.
Wenn Hitler gewinnt, dann fahren wir zu Papa nach Prag.
Ich will hier aber nicht weg.
Hitler gewinnt die Wahlen und die Familie kommt gerade noch rechtzeitig in die Schweiz. Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« von Judith Kerr erzählt aus Sicht der neunjährigen Anna vom bitteren Los des Exils. Die Schriftstellerin und Tochter des stilprägenden Theaterkritikers Alfred Kerr verarbeitete in dem 1971 erschienenen Roman die eigenen Emigrationserfahrungen.
Ich hätte nie solche Bücher geschrieben, wenn wir nicht Flüchtlinge gewesen wären. Ich wollte das für meine Kinder schreiben, wie das damals war, und auch an meine Eltern zu erinnern. Meine Kinder haben sie kaum gekannt.
So Judith Kerr vor ihrem Tod in London, wo sie seit 1935 gelebt hatte. In der Familie des Romans, hier heißen sie Kemper, sind unschwer die Kerrs zu erkennen. Oscar-Preisträgerin Caroline Link hält sich in ihrer Verfilmung inhaltlich eng an den Roman, in dem die ersten Exiljahre der jüdischen Familie beschrieben werden. Nach der überstürzten Abreise aus Berlin trifft sich die Familie in Zürich, aber weil bald das Geld knapp wird, geht es aufs Land und die aufgeweckte Großstadtpflanze Anna muss sich in der Dorfschule völlig umgewöhnen.
Du in der Klasse, ich kann es doch nicht wissen. Wie machen wir den Jungen?
Was habe ich denn falsch gemacht?
Anna ist durch den Mittelgang des Klassenraums gegangen, der den Jungs vorbehalten ist. Kuriose Fremdheitserfahrungen wie diese sind im Roman mit Witz erzählt, der Film übernimmt vieles textgetreu. Anna hat Heimweh nach Berlin, der Vater versucht humorvoll, den Kindern ihr Los zu erleichtern.
Und macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein?
Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Wer weiß, wo wir an deinem 11. Geburtstag sind?
Zu Hause?
Die Eltern geben sich größte Mühe, ihre Kinder die existenzielle und finanzielle Not nicht zu stark spüren zu lassen. Der Roman vermittelt viel von der rührenden Selbstlosigkeit der liberalen Eltern. Langsam gewöhnen sich die Kinder an das neue Leben, aber gerade als Anna sich eingelebt hat, zieht die Familie nach Paris, weil die Schweizer Zeitungen aus Furcht vor deutschen Reaktionen die Artikel des Vaters nicht veröffentlichen. In Paris ist die Umstellung noch schwieriger, weil die Kinder kein Wort Französisch sprechen und ihnen auch hier Antisemitismus entgegenschlägt. Aber wie im Buch zeigt der Film die ersten Jahre des Exils auch als Abenteuer.
Mein Bruder, wir haben uns immer ganz geeinigt darüber, wenn der Hitler nicht gekommen wäre und wir wären in Berlin geblieben, dann wäre das nicht halb so gut gewesen. Und einmal schauten mein Vater und ich aus dem Fenster, es war Abend und man sah alle die Lichter von Paris. Und da habe ich anscheinend gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?
Die Entbehrungen des Exils sind im Buch oft aus heiterer Sicht beschrieben. Das Grauen vermittelt sich eher indirekt. Etwa als jemand beim Nachmittagskaffee von einem Professor erzählt, der im KZ in eine Hundehütte gesteckt wurde. Anna ist so schockiert, dass sie kein Wort mehr herausbringt. Judith Kerr gelingt es, mit Leichtigkeit zu erzählen und trotzdem den ernsten Hintergrund immer durchschimmern zu lassen. Leider setzt Caroline Link den lakonischen Ton in Rührseligkeit um. Das zeigt sich besonders in der Schilderung der engen Familienbindung. Im Film sind die Kerrs eine moderne Kleinfamilie, in der es sehr emotional zugeht. Der großbürgerliche Intellektuelle Alfred Kerr ist in dem cool hemdsärmeligen Vater nicht wiederzuerkennen. Dem großartigen Buch wird der gefühlige Film bei aller Texttreue kaum gerecht.
Christian Bernd über die Neuverfilmung von Judith Kerrs Kinderbuchklassiker »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«. Ab übermorgen ist der Film in den Kinos zu sehen und das Buch ist als Taschenbuch beim Ravensburger Verlag erschienen. große Köche kochen und wenn sie Bücher schreiben, dann sind das in der Regel Kochbücher. Nicht so bei Vincent Kling, dem Chef des Stuttgarter Sterne-Lokals Wielandshöhe, dem breiten Publikum bekannt durch die Fernsehsendungen ARD, Buffet und Kochkunst und als Autor zahlreicher Bücher, die das gute Essen aus allen nur möglichen Perspektiven in den Blick nehmen. Jetzt bin ich mit Vincent Kling in Stuttgart verbunden. Guten Morgen, Herr Kling.
Guten Morgen.
Sie haben jetzt ein paar Tage zu in Ihrem Lokal, habe ich gesehen. Ist das so die Ruhe vor dem Sturm? Denn Silvester, nehme ich an, ist ja die Hochzeit für die Sterneküche, oder wie ist das?
Ja, aber wir hatten eigentlich dauernd Sturm. Und wir sind genügend Leute, dass das entspannt abgewickelt werden kann. Also Stress in der Küche gibt es ja eigentlich nur, wenn man zu wenig ist. Oder es nicht kann, also die zwei Dinge. Und da sind wir gut aufgestellt.
Haben Sie denn da eigentlich noch Lust für sich und Ihre Frau oder Ihre Familie an Weihnachten auch was Besonderes zu kochen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das Besondere bei uns sieht eigentlich nicht so aus, wie es sich die meisten vorstellen. Sondern das Besondere sind einfach, meinetwegen, Bratkartoffeln und die dann eben so gut, wie man sie selten kriegt.
Das ist ja überhaupt die hohe Kunst, glaube ich, beim guten Kochen, dass man auch so einfache Sachen wirklich hervorragend hinkriegt. Da ist ja die Wiener Küche, durch die Sie sich jetzt haben bei einem Streifzug treiben lassen, auch ein ganz besonders gutes Beispiel dafür. Für mich ist Wien persönlich auch ein kulinarisches Paradies. Liegt das an der Mischung, dass da eigentlich alle, die böhmischen Dienstmädel, die Italiener, die Türken, irgendwas zurückgelassen haben? Macht so eine Mischung eine gute Küche aus?
Auf jeden Fall. Also die Stadt Wien ist letztendlich ein Vielvölkerstaat. Genauso wie damals das Habsburger Reich. Da gab es also vor 100 Jahren noch 19 Sprachen in diesem Regierungsgebilde. Und mir geht es halt darum, dass ich auch die Kultur erkläre, warum diese Küche so ist. Und das geht nicht ohne das Wissen des Kaiserreichs und auch der umliegenden Länder wie Ungarn, Slowakei, also dieser ganze Balkan und so. Und dort wird traditionell sehr, sehr gut gekocht, auch heute noch. Selbst unterm Kommunismus ging es dort nicht so bergab wie beispielsweise in der DDR.
Man muss dazu sagen, Ihr Buch ist jetzt nicht irgendwie ein Reiseführer, es ist auch kein Kochbuch. Es ist von allem etwas drin und Sie sind unglaublich ortskundig. Sie haben eben schauen in die Geschichte, in die Kunstgeschichte. Sie nehmen einen in die Lokale mit. Sie residieren leidenschaftlich gerne im Hotel Sacher und gehen ins Steirereck. Ist das auch so Ihre Weltsicht, dass Sie immer so ganz viel auf einmal wahrnehmen, wie in diesem Buch? Dann sind noch Bilder drin, das darf man auch nicht vergessen. Schöne Fotografien von Ihnen, aber auch Aquarelle, die Sie selbst gezeichnet haben. Sind Sie so ein vielfältiger Tausendsasser?
Ja, das ist ja ähnlich wie mit dem Kochen. Also man kocht ja nicht jeden Tag Gulasch, sondern es ist dauernd was anderes. Und das hat natürlich auch mein Wesen geprägt, dass man meinetwegen eine Stammkundschaft hat und da muss jeden zweiten Tag was Neues auf die Karte. Aber nicht unbedingt so neu, dass die Gäste meinen Stil nicht mehr erkennen, sondern diese Richtung muss man bewahren. Und dann habe ich eigentlich sowieso ein Faible eigentlich für Österreich. Und wir Deutschen verstehen eigentlich die Österreicher nicht richtig. Und die kann man erst verstehen, wenn man eigentlich die Geschichte kennt. Sonst kann man eigentlich ja nur diese Prachtstraßen angucken. Und da ist da die Hofburg und so weiter. Und das ist alles ganz toll. Aber warum das so ist und die ganze Kocherei, die Rezepte, auch diese Wiener Küche, das dient ja eigentlich eher als Hinterhalt, um den Wien-Reisenden dort ein in das Land und in das Wesen dieser Menschen einzuführen. Weil den Wiener kann man ja nicht auf der Straße kennenlernen, wenn er da rumrennt, sondern man muss ins Gasthaus gehen. Deswegen hat es keinen Sinn, wenn man seinen Campingbus mit Dosenwurst belädt und dann nach Wien fährt und ein bisschen rumdotzt. Man muss die Menschen kennenlernen, dann weiß man auch, warum das Land so funktioniert.
Und dazu muss man ins Kaffeehaus oder ins Wirtshaus gehen. Das ist mir auch in kürzester Zeit in Wien aufgefallen, dass man sich da gar nicht so viel zu Hause trifft wie bei uns mit Gästen, sondern das ist eben im Wirtshaus oder im Kaffeehaus. Ist das auch sowas, wenn es so eine Kultur des Aushäusigtreffens gibt, dass das die gute Küche befördert?
Ja, auf jeden Fall. Und das soziale Zusammenleben. Und das hat natürlich Gründe, warum in Wien jedes Beisel, also jede kleine Wirtschaft mittags brechenvoll ist und abends auch. Also in dem Buch kommen dann auch diese sozialen Komponenten dazu, dass eben der Wiener Rentner hat die doppelte Rente wie Deutsche. Die Miete kostet für eine Dreizimmerwohnung zwischen 300 und 400 Euro. Die Gaststätten haben einen halben Steuersatz. Die Nahverkehrsmittel sind unglaublich billig. Und all das hat auch diese Stadt Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gemacht. Da gibt es so ein Ranking. Und es ist im gleichen Maße auch die unamerikanischste Stadt in Europa. Und man findet eigentlich kaum ein McDonald's oder so weiter auch. Und es wirkt auf den ersten Blick altmodisch. Dann ist es aber alles ein bisschen langsamer. Das bedeutet aber eigentlich nachdenklicher. Und dann gibt es aus diesem Humus heraus eine enorm moderne Kunstszene, Musikszene. Also das ist eigentlich beispielhaft. Und für mich ist es, was die Literatur angeht, sicher die literarischste Stadt deutscher Sprache.
Und man versteht die Österreicher auch besser, wenn man ihre Literatur kennt. Zum Beispiel diese Doppelnegationen, die Österreicher so lieben. Das ist nicht Ungurt oder sowas. Das müsste Ihnen ja als Literaturfreund, Ihr Lokal heißt ja auch nach einem Dichter, die Wielandshöhe. Da müssten Sie doch auch Spaß dran haben an diesem doppelbödigen Humor und den doppelten Verneinungen der Österreicher.
Ja, eigentlich war auch die Literatur der Einstieg so ins Österreichische, obwohl ich als Kind dort schon hingekommen bin. Ich muss jetzt aber noch mal sagen, ein Wiener ist kein Österreicher und ein Österreicher ist nicht unbedingt der Wiener. Nicht? Also zwischen einem Vorarlberger und einem Wiener ist ein Unterschied wie zwischen einem Schwaben und einem Eskimo. Aber trotzdem vertragen die sich ja alle. Aber das Wien speziell ist auch vom Dialekt her, ich habe mir das wirklich drauf schaffen müssen, dass ich alles verstehe, was da so gesagt wird, viele solche Filme angeguckt. Und muss sagen, auch der Dialekt spielt ja hinein in die Literatur ganz stark. Und da gibt es auch ganz andere Wortschöpfungen und so weiter. Und dann bin ich seit Jahren ein Fan von Thomas Bernhard, der größte Kritiker eigentlich Österreichs. Und ich habe in Wien keinen gefunden, der den Thomas Bernhard gut leiden kann. Das gefällt halt uns Deutschen, weil da wird halt richtig draufgehauen.
Aber auch mit Selbstironie, das gehört ja bei den Österreichern auch immer dazu, dass sie sich zwar über andere mokieren, aber sich selbst eigentlich mit einbeziehen.
Genau, und eine wunderbare Kultur auch des Verzeihens. Also man schmeißt sich da Kraftausdrücke an den Kopf. Das sind wir in Deutschland gar nicht gewöhnt, vor allen Dingen nicht im öffentlichen Bereich. Das macht man dort aber ist dann auch gleich wieder verziehen und dann trinkt man halt wieder ein Viertel Wein und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann kommt eigentlich noch die ganze Musik dazu.
Was Sie auch sehr schön beschreiben, finde ich, ist, dass Service in Wien ja noch was ganz anderes ist als in lokalen, in deutschen Großstädten. Der Kellner im Kaffeehaus oder auch im Restaurant, der hat das ja noch richtig gelernt und ist auch eine würdige Erscheinung, die einem durchaus Respekt einflößen kann. Wie wirkt sich sowas denn auf das Speiseerlebnis aus? Wie halten Sie es damit als Restaurantinhaber?
Also wir in Deutschland, der Verbraucher, der Kunde denkt ja immer, das, was auf dem Teller ist, das kostet so und so viel. Aber das Drumherum ist eigentlich das Entscheidende. Also dass in diesem Essenspreis auch enthalten ist, dass ein Kellner eine Familie gründen kann, so viel verdient, dass er diesen Beruf 40, 50 Jahre machen kann. Und das ist in Wien so. Da gibt es also den klassischen Kellner zwischen 40 und 60 Jahren. Und das sind natürlich dermaßen geschulte Psychologen, dass also viele studierte Psychologen da kaum mitkommen. Und das ist eigentlich hoch angenehm, auch diesen Kellnern bei der Arbeit zuzuschauen. Das ist ein bisschen Theater. Und jeder Wiener ist ja im Grunde ein Schauspieler. Nicht? Selbst die Politiker sind tolle Schauspieler. Vielleicht die in Deutschland auch, aber sie sind nicht so gut.
Große Bühne, ja. Herr Klink, Sie haben ja auch schon Ihren Bauch durch Paris geführt und sich da inspirieren lassen. Sie haben überhaupt schon viele Bücher gemacht. Sie sind auch Musiker. Und bei diesen Büchern, da haben Sie auch mit großen Illustratoren wie Friedrich Karl Wächter und Nikolaus Heidelbach gearbeitet, aber auch mit Wiglaf Trost, der ja dieses Jahr verstorben ist. Vermissen Sie den eigentlich?
Ja, natürlich. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Also überhaupt den sorgsamen Umgang mit Sprache. Und dass das alles ernst nehmen muss, das hat er wahnsinnig ernst genommen. Also wenn ich irgendwie ein untreffendes Wort gebraucht habe, dann hat es einen Anschiss gesetzt. Nicht? Und da bin ich natürlich sehr dankbar und ich halte mich halt an den Wahlspruch meines Vaters, der immer gesagt hat, ich soll nicht der Erste unter den Letzten sein, sondern ich soll gucken, dass ich der Letzte unter den Ersten bin. Und deswegen habe ich meinen Bekannten- und Freundeskreis. Das hängt also sehr hoch. So musste ich immer strampeln, dass ich diesen Leuten hinterherkomme.
Das haben Sie ja offenbar gut geschafft. Wie ist es jetzt? Das wollen wir natürlich wissen. Morgen ist Heiligabend. Da essen viele Würstchen mit Kartoffelsalat, weil das so was Ritualhaftes hat. Sie haben schon Bratkartoffeln angedeutet. Gibt es das morgen bei Ihnen oder verraten Sie uns, was Sie morgen auftischen?
Sie, ich weiß es noch nicht. Ich gehe nachher, wenn ich das beendet ist, ins Kühlhaus. Und da haben wir meine Küche all das zusammengerichtet, was übrig ist. Und da kann ich mir was raussuchen. Auf jeden Fall hat es mal ein Wiener Gulasch in einem Vakuumbeutel drin. Das kann ich mir also dann anwärmen. Und Spätzle mache ich mir selber. Also wahrscheinlich läuft es auf sowas hinaus, weil wir leben privat äußerst einfach. Also ich finde zum Beispiel so Wiener Gulasch eines der weltbesten Gerichte überhaupt. Und leider gibt es in Deutschland so gut wie nicht. Und wenn es gibt, dann ist es nicht richtig gekocht, weil es ein typisch Wiener Gericht ist. Und Wien bedeutet die Zeit ein bisschen dehnen. Also gut, du Gulasch mit dem richtigen Fleisch, das kostet eine Zeit von ungefähr 6 Stunden. Und die muss man sich halt nehmen. Und wenn man das in 3 Stunden macht, dann hat man eine knorbelige Geschichte beieinander. Und solche Sachen. Also auf jeden Fall ist Ackersalat auch noch übrig, das weiß ich. Und da wollen wir einfach mal sehen. Also wir haben 4 Kühlhäuser und es wäre...
Da wird sich was finden.
Ich werde nicht verhungern, bestimmt nicht.
Vincent Klink, vielen Dank für dieses Gespräch und frohe Weihnachten.
Ihnen auch, gute Zeit.
Ihnen auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Ein Bauchlustwandel durch Wien beim Ullstein Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
Adventskalender.
Ich verschenke dieses Jahr das Buch Alle außer mir, ein Roman von Francesca Melandri. Darin erzählt die Autorin eine italienische Familiengeschichte. Im Zentrum steht die 40-jährige Lehrerin Ilaria. Sie lebt in Rom. Und eines Tages steht ein junger äthiopischer Flüchtling vor ihrer Tür, der behauptet, mit ihr verwandt zu sein. Und sein Name lautet tatsächlich genau wie der ihres Vaters. Und beim Versuch, diese Merkwürdigkeit aufzulösen, da entspinnt sich eine ganz neue Erzählung der Vergangenheit dieses Vaters, nämlich eine faschistische Vergangenheit, die nach Äthiopien führt, wo der Vater 1935 für Mussolini unterwegs war und damit eben Teil einer grausamen rassistischen kolonialen Geschichte Italiens. Eine Lebenslüge letztlich mit Konsequenzen für die gesamte Familie. Das Besondere an Francesca Melandris Roman ist, wie sie geschickt zwischen ganz verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven wechselt, unterhaltsam und lebendig der Familiengeschichte nachforscht und dabei ein sehr genaues Bild der italienischen Gesellschaft zeichnet, gleichzeitig auch aktuelle Themen wie Identität, Verdrängung und Kolonialismus verhandelt und dann noch einen Bogen schlägt, der bis hin zur heutigen Flüchtlingsbewegung reicht. Also plötzlich ist man mit Fragen konfrontiert wie, was bedeutet es eigentlich, hier oder da geboren zu sein? Wie schauen wir auf Flüchtlinge als die anderen? Und wie verändert sich das, wenn wir plötzlich mit diesen anderen verwandt sind? Ich schenke dieses Buch meiner Schwiegermutter. Sie ist eine leidenschaftliche Leserin und interessiert sich sehr für gute Geschichten und historische Zusammenhänge. Und deshalb denke ich, dass sie diese Reise in die Geschichte Italiens genauso gefangen nehmen wird wie mich.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Als Poet unter den Essayisten gilt der amerikanische Schriftsteller Elliot Weinberger, der auch für seine Übersetzungen ausgezeichnet wurde, zum Beispiel von Gedichten des späteren Nobelpreisträgers Octavio Paz. Der wiederum hat jetzt das Nachwort zu einem Buch von Elliot Weinberger geschrieben, das nun auf Deutsch erschienen ist. Es heißt 19 Arten Wong Wei zu betrachten und für uns gelesen hat es Nico Bleutke, der nicht nur Gedichte kritisiert, sondern auch selbst ein preisgekrönter Lyriker ist. Wer ist denn dieser Wong Wei, dass Elliot Weinberger jetzt nur ein Gedicht von ihm nimmt und das aus so vielen Perspektiven betrachtet?
Wong Wei war ein Dichter der Tang-Dynastie, also wir sind im 8. Jahrhundert. Er war Malik-Maler, Kalligraphiker, Musiker, heute würde man sagen so eine Art Universalgenie. Das Spannende ist aber, dass Elliot Weinberger sich eigentlich für diesen Dichter gar nicht interessiert. Er fertigt ihn im Grunde mit 3-4 Zeilen ab, sondern er interessiert sich für ein bestimmtes Gedicht, sodass dieses Buch eigentlich heißen müsste, 19 Arten, ein Gedicht von Wong Wei zu übersetzen. Es sind ein bisschen mehr als 19 Arten. Das Buch ist 1987 zum ersten Mal erschienen. Weinberger hat es stetig erweitert und Beatrice Fassbender, die das Buch ganz toll ins Deutsche übersetzt hat, hatte die schöne Idee, noch ein paar deutschsprachige Dichterinnen und Dichter einzuladen, selber Übersetzungen beizusteuern, sodass man etwa 40 Übersetzungen hat, 30 davon von Weinberger kommentiert. Worum geht's? Also wenn ich jetzt versuche, die Szenerie zu schildern, bin ich schon mittendrin in den Fragen der Übersetzung. Es ist ein Vierzeiler, der so sinngemäß den Titel Wildgehege trägt, leere Berge, niemand ist zu sehen, man hört nur die Stimmen von Menschen, etwas Sonnenlicht abends dringt durch die Zweige und wird auf dem Waldboden von etwas feuchtem Moos reflektiert. Das ist so in etwa die Szenerie. Das Ganze hat einen buddhistischen Hintergrund. Es geht um die Erfahrung der Leere, Leere mit zwei E. Es gibt in dem Sinne kein Ich, sondern nur alles ist mit allem verbunden und erscheint eben deswegen die vielen Echo und Reflexionen so als kleine Erscheinung von etwas.
Und wie betrachtet Elliot Weinberger jetzt diesen kleinen Vierzeiler? Was holt er da raus?
Na, er zitiert erstmal die jeweiligen Übersetzungen, vorwiegend aus dem englischsprachigen Raum, und kommentiert die dann. Wenn ihm etwas gefällt, lobt er, und wenn ihm etwas nicht gefällt, und es gefallen ihm sehr viele Sachen nicht, dann zerpflückt er die genüsslich. Ich habe ihm mal zwei Beispiele mitgebracht. Erstmal etwas, was ihm nicht so gefällt. Eine Übersetzung von 1929 von einem Witter Bünner. Hirschpark-Einsiedelei. Niemand scheint auf dem leeren Berg zu sein, und doch glaube ich, eine Stimme zu hören, wo Sonnenlicht, das in einen Hain eindringt, vom grünen Moos zu mir zurückscheint. Man hört Weinberger schon kochen, weil es gibt eben ein Ich, also diese eigentliche Pointe wird schon mal zerstört. Dann gibt es so Begriffe im Deutschen jetzt, ich habe jetzt die Übersetzung, weil es sehr gut ist, von Beatrice Fassbinder gewählt, Hain, Grove im Englischen, das bringt einen ganzen Rattenschwanz an Konnotationen aus der jeweiligen Zeit völlig unreflektiert mit sich und macht das ganze Gedicht kaputt. Und Weinberger kommentiert dementsprechend, wo Wong konkret ist, scheint Bünners Wong die Welt durch einen Opiumschleier zu betrachten, gespiegelt in 100 weingefüllten Fingerhüten. Oder andernorts schreibt er, das ist wie Gerald Manley Hopkins auf LSD. Also ist er sehr deutlich in seinen Kommentaren. Jetzt noch ein Beispiel, das ihm sehr gut gefällt, von dem großartigen Natur- und Wildnisdichter Gary Snyder. Ich lese nur die ersten beiden Zeilen. Leere Berge, niemand ist zu sehen, doch hör nur menschliche Klänge und Echos. Und daran gefällt ihm sehr gut diese tolle Pointe, diese schreckliche Passivkonstruktion wird gehört in so ein Imperativ, hör nur zu verwandeln. Und zum anderen die alte Streitfrage, sind es hier Klänge oder Echos, einfach so zu lösen, dass man beides nimmt, Klänge und Echos. Und dementsprechend kommentiert er dann, eher Weinberger, wie fast jede kluge Idee ist sie revolutionär.
Das heißt, das sind so eine Art Meditationen, ja fast schon über die Kunst der Übersetzung auch oder Reflexionen. Zumindest war das für Sie auch überraschend und gewinnbringend, das zu lesen, was Elliot Weinberger dazu einfällt?
Sehr sogar. Also Übersetzen ist für Weinberger so eine Art spiritueller Übung. Sich hineinversetzen in den Satz, in den Text selbst zur Geltung kommen lassen. Eine gute Übersetzung ist eine, in der man nicht den Übersetzer hört, sondern den Dichter sieht, sagt er so sinngemäß. Und er zeigte uns, dass nicht nur das Lesen von Gedichten, sondern das Lesen jedes Textes eigentlich schon ein Übersetzungsakt ist, weil man die eigenen Vorurteile auf einen Text projiziert und einen Text in die eigene Erfahrungswelt hineinholt. Und auch bei den Übersetzern ist es so, die projizieren natürlich ihre eigenen Vorurteile und Meinungen auf die Texte. Und das muss man immer beim Übersetzen sich genau vor Augen halten. Es ist wie so eine Art Fibel. Und man merkt ja schon, es geht um viel mehr als nur das Übersetzen. Es ist so der Umgang mit dem anderen. Das Schöne wiederum ist, es hat gar nichts Ratgeberhaftes, sondern es ist so beiläufig in die Sätze irgendwie eingelagert.
Ist das auch schon so das Geheimnis von Elliot Weinberger, über den ja viele schwärmen? Clemens Setz zum Beispiel, der Österreicher, sagte, dem müsste man unbedingt mal den Nobelpreis verleihen. Ein poetischer Essayist, sagen andere. Was ist so toll an Elliot Weinberger?
Ja, zum einen kennt er sich wahnsinnig gut aus. Er kennt noch die entlegensten Quellen. Und das andere ist, er klatscht einem nicht einfach Inhalte vor, sondern er kann damit spielen. Er ist sozusagen ein Meister der Schnitttechnik, der Montage in seinem Band Vogelgeister. Unterläuft er alle Vorstellungen von Kausalität und logischen Verknüpfungen, sondern stellt die Dinge so assoziativ, konstellativ nebeneinander und zeigt so, dass Eindeutigkeit eine völlige Chimäre ist, sondern es immer um Vieldeutigkeit geht. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Trump-USA auch ein politisches Statement, eine politische Haltung. Und er ist aber auch sonst ein sehr scharfer und auch scharfsinniger politischer Kommentator, hat unter der Regierung Bush den Irakkrieg sehr stark kritisiert und nimmt auch Trumps Twitter-Kommentare auseinander. Da bleibt er sich sehr treu. Er zeigt also, wie absurd das Ganze ist und lässt das Ganze sich mehr oder minder totlaufen, indem er es mit Fakten konfrontiert. Von daher gesehen würde ich sagen, den Nobelpreis würde ich ihm nicht unbedingt wünschen. Vielleicht ist das gar nicht so wünschenswert momentan für Literatur, aber ich wünsche ihm sehr, sehr viele Leser und sehr, sehr vielen Lesern und sei es vielleicht noch unter dem Weihnachtsbaum dieses wunderbare kleine, große Büchlein.
Nico Bleutke über Elliot Weinbergers Buch 19 Arten Wong Wei zu betrachten, aus dem Englischen übersetzt von Beatrice Fassbender mit einem Nachwort von Octavio Paz. Erschienen ist das Buch im Bärenberg Verlag. Es kostet 18 Euro. Wenn der Winterhimmel trüb und grau ist, dann kann es hilfreich sein, in bunte Bücher zu schauen. Denn besonders in diesem Bücherherbst sind auffallend viele eigenwillige Bildbände und Bücher erschienen, die richtig eintauchen in die Welt der Farben und ihre spannende Geschichte über die Jahrhunderte erzählen. Eva Hepper hat einen ganzen Stapel mit ins Studio gebracht. Gibt es denn da so einen richtigen Boom im Moment? Was haben Sie denn eigentlich dabei?
Ach, ein Boom ist das vielleicht nicht unbedingt. Mir fallen seit Jahren immer wieder so richtig schöne Bücher zum Thema Farbe auch, weil ich da immer so ein bisschen auch nachgucke. Aber 2019 gibt es schon eine gewisse Häufung. Und was ich interessant fand, ist, dass so ziemlich jedes Genre dabei ist. Also es gibt Bücher, die gehen das eher so naturwissenschaftlich an, immer populär naturwissenschaftlich. Manche gucken mehr kulturwissenschaftlich, andere sind erzählerischer. Es gibt natürlich immer Kinderbücher, sehr schöne auch diesmal, Bildbände, aber auch so farbtheoretisches. Also die Palette, hier passt das Wort ja mal, die ist ziemlich breit.
Und was sind das für Autoren, die sich mit dem Thema befassen?
Ja, da ist etwa David Coles dabei. Das ist ein Londoner, der in einem familiengeführten Kunstladen, wie er selber sagt, groß geworden ist. Der ist später auch Künstler geworden, hat seine eigenen Farben gemischt. Mittlerweile führt er ein Unternehmen und beschreibt hier 50 Farben und ihre Geschichte. Eine andere Autorin, auch Engländerin, Cassia Sinclair, ist Journalistin. Die hat eigentlich eine Modekolumne und ist über Modestücke auch zur Farbe gekommen. Also sie sagt hier selber so ganz nett, dass das so flohfarbene und scharlachrote Mäntel und Kostüme waren, wo sie dachte, was ist denn das eigentlich, Flohfarben, und sich dann in die Farben gestürzt hat. Und dann gibt es noch ein Buch, was ich mitgebracht habe, das ist von Kai Kupfer Schmidt, er ist Wissenschaftsjournalist und der hat sich nur einer einzigen Farbe gewidmet, nämlich der Farbe Blau. Auch sehr schön.
Wir können ja mal ein Beispiel rausnehmen. Die Modejournalistin, das interessiert mich natürlich. Sie haben es schon angedeutet, Flohbraun, Flohgrau. Was war das oder wie erzählt sie von diesen Farben?
Ja, sie untersucht 70 Farbtöne und fragt da, wie wurden die eigentlich hergestellt? Was ist ihre Geschichte? Wann waren die in Mode? Und sie beginnt bei Weiß und endet bei Schwarz. Das sind jetzt so streng genommen nach Newton ja gar keine Farben, aber dazwischen fächert sie quasi so ein auch namentlich schillerndes Farbtonspektrum auf. Und da ist eben Bleiweiß dabei, Flohfarben, Kaisergelb, Mauve oder türischer Purpur. Und faszinierend sind halt jetzt die Geschichten dazu. Also bei Purpur ist es so, das war die Lieblingsfarbe von Kleopatra. Reiner Purpur ist heute noch oder gehört noch zu den teuersten Farbstoffen der Welt, wird gewonnen aus Schnecken. Und es gibt so eine Zahl, die haut einen um, finde ich, 250.000 Tiere braucht man für eine Unze Farbstoff, weil die tatsächlich jede nur ein Tröpfchen abgeben. Also man staunt wirklich, wenn man hier liest. Und es gibt auch die Farbe Isabella-Farben, von der habe ich gar noch nie gehört. Und die geht zurück auf Isabella Clara Eugenia aus dem Hause Habsburg. Das ist ein wenig schmeichelhaftes, so etwas dreckiges Weiß eigentlich. Angeblich hatte Isabella ihr Gewand nicht mehr gewechselt. Es gab ihr Mann hat eine Belagerung einer Stadt vorgenommen und sie hat gesagt, bis der wieder zurück ist, wechsle ich nicht mein Kleid. Das hat aber leider 3 Jahre gedauert und das ist jetzt Isabellfarben, ist so ein schmutziges, gelbliches Weiß geworden. Und Flohfarben ist tatsächlich ein Kleid von Marie Antoinette gewesen. König Ludwig XVI. Nannte das dann so Flohfarben. Das changierte so zwischen rosa, braun und grau. Das trug sie auch, als sie ins Gefängnis geworfen wurde, diese Farbe.
Das heißt, man lernt über diese Farben auch unheimlich viel über die Geschichte, was sie so erzählen. Lernt man denn auch was, was Chemikalisches oder Grundlegendes über das Farbspektrum oder vielleicht auch über die Biologie im Auge?
Ja, also man merkt bei allen Büchern, dass Farbe auch immer Biologie, Physik vor allem und Chemie ist. Und deswegen geht das tatsächlich auch um Stäbchen und Zäpfchen. Und man lernt nochmal, was man in der Schule schon mal gelernt hat unter Umständen. Und es ist halt ganz schön, auch nochmal zu lesen, dass Sehen tatsächlich so eine Mischung ist aus dem, was draußen ist, dem, was drinnen ist, Licht, das einfällt ins Auge. Und ich fand eigentlich ganz faszinierend. Und das ist so schön, dass die Autoren das nochmal schaffen, das einem so schmackhaft zu machen, was das eigentlich für ein Wunder ist. Dass wir ja, wenn wir Farbe sehen an einem Gegenstand, dann sehen wir die Farben des Spektrums, die dieser Gegenstand zurückreflektiert, nicht die, die er aufnimmt oder absorbiert. Das heißt, wenn wir eigentlich eine grüne Pflanze sehen, dann ist die alles andere als grün. Die benutzt alle anderen Farben und leuchtet eben grün zurück. Das ist das, was sie nicht braucht. Und das ist aber dann quasi die Farbe, die wir sehen und sagen, die Pflanze ist grün, ist sie eigentlich natürlich so gesehen nicht. Und das ist ganz faszinierend, dass man auch so physikalische Sachen nochmal nahegebracht bekommt. Oder Farbkreise einfach bekommt, Primärfarben, was ist das, was passiert, wenn man die mischt. Auch von sowas wird in diesen Büchern hier erzählt. Das ist natürlich auch optisch zum Teil sehr schön.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, viele Farben, grün haben Sie schon genannt, das tut uns ja gut, aber auch so einen Farbkreis anzuschauen, das ist ja auch ein Augenschmaus. Es bieten die Bücher da auch viel Genuss zum Gucken einfach?
Ja, die sind alle wirklich wunderbar anzusehen. Es gibt so ein Werk, das nenne ich nochmal, weil es so ein bisschen heraussticht, das ist von Alexandra Loske, sie ist Farbtheoretikerin und hat bei Prestel ein Buch herausgebracht, Die Geschichte der Farben. Und sie beginnt jetzt mit Newton 1704, der hatte den Regenbogen auseinandergenommen, also weißes Licht in seine Spektralfarben zerlegt und die wieder zu weißem Licht gemacht. Das war damals ungeheuerlich, dass man weiß war rein und pur und auf einmal war es ein ganzes Farbspektrum, was da drin war. Und danach passierte natürlich unheimlich viel. Man versuchte, diese Farbsysteme zu ordnen und da gab es Farbkreise, Farbdiagramme, Farbpyramiden. Die sind alle in diesem Buch abgebildet, auch die Originalsachen. Ein herrliches Werk. Moses Harris hat um 1770 ein illustriertes Insektenbuch vorgelegt. Hinreißend. Und das können wir hier wunderbar alles studieren. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, um die Kinderbücher nicht zu vergessen, auch die gehen natürlich mit so ganz besonders optischen Instrumenten zu Werke.
Und da haben Sie auch noch mal so einen richtigen Kinderbuchklassiker mitgebracht von Eva Heller, Die wahre Geschichte von allen Farben. Wie sieht die denn aus, Die wahre Geschichte von allen Farben?
Das ist ein so großartiges Buch. Es ist 25 Jahre alt und immer noch eins der schönsten, finde ich, Farbbücher für Kinder. Das beginnt mit einer weißen Seite. Eine herrliche Ruhe ist in diesem Buch. Und auf einmal kommt, wenn Sie umblättern, so ein lautes Rot an. Rot ist immer laut. Und es macht sich so schön breit auf der Seite. Das ist so eine Fläche, die quasi so ausufert. Es fühlt sich pudelwohl, aber natürlich kommen die anderen dann auch. Irgendwann kommt Gelb dazu, kommt Blau dazu und alle machen sich immer dicker. Die fangen dann an, sich zu mischen und irgendwann kriegen sie fürchterlichen Streit. Ich habe unheimlich lachen müssen, weil es gibt eine Farbe, die ist wie eine Seite, die ist violett. Und das Rot sagt dann irgendwann, hey, da ist was von mir drin, das will ich wieder haben. Und das Blau sagt, Moment mal, lass das doch erstmal selbst entscheiden, das Violett. Und so verstehen Kinder einfach, okay, wenn man die beiden Farben zusammen mischt, ja, dann kommt die dabei raus. Am Ende kriegen natürlich alle Krach, Streit, liegen sich in den Haaren und die Seiten werden dann schwarz, weil wenn sich alle Farben mischen, ist einfach irgendwann braun und irgendwann ist es nur noch matschig und schwarz. Und dann muss das Weiß wieder zu Hilfe kommen, um die zu trennen und Frieden zu stiften. Und dann sind wir quasi wieder am Anfang des Buches. Und das ist unheimlich lustig, das ist mit schönen Formen und Kreisen und Farben gemacht und es lässt sich so wunderbar zu verstehen, was aus was entsteht und was man braucht, um zum Beispiel Orange herzustellen. Das ist richtig schön.
Und ein Autor, der hat sich ja getraut, tatsächlich nur ein Buch, eine Farbe sich vorzunehmen, nämlich die Farbe Blau. Was macht der Kai Kupferschmidt da?
Ja, das ist auch so ein Buch der Extraklasse. Ich habe, das ist so ein bisschen anspruchsvoll, aber was er schafft, ist so den Zauber der Wissenschaft hier aufzufächern. Auch er sagt, das ist Biologie, Physik und Chemie. Und er untersucht Blau in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt und in den Mineralien. Blau ist sehr selten in der Natur. Und warum das so ist, das erklärt Kai Kupferschmidt in einer Art und Weise, dass man, auch wenn man nicht Naturwissenschaftlerin ist, eine unheimliche Lust kriegt, solche Zusammenhänge zu verstehen. Tolles Buch.